Unser Name. Unser Name ist bedeutungslos, sagte Vater. Ein Name, den ein Beamter seinem Vater, also meinem Großvater, gegeben habe. Vater sagte, viele Namen aus der Zeit, in der die Türkei die Nachnamen einführte, gehen auf die Launen geistloser Beamter zurück. Auch sind erstaunlich viele Menschen damals offiziell am 1. Januar geboren. Ganz einfach. Name Stein. Geburtsdatum 1.1. Aber unser wahrer Name ist schön, sagte er. Irgendwann werde er diesen Namen in seinen Pass eintragen lassen, und dann hätten wir einen neuen, nämlich unseren alten und wahren Namen. Wie lautet er? Fragte ich. In meiner Erinnerung gingen wir spazieren. Die Sonne schien durch wassergrüne Blätter. Da war ein See in der Stadt. Vater sagte, Beit Heido, das ist unser wahrer Name. Was bedeutet er? Vater lachte. Es war dieses tiefe Lachen aus seiner Kehle. Banditen, sagte er, und das schien ihn ungemein zu freuen. Auch mich freute das. Ich hatte einen geheimen Namen. Er gehörte Banditen. Einige Zeit später sah ich bei einer Buchvorstellung in der Aula unserer Schule zum ersten Mal einen Schriftsteller und konnte es kaum fassen. Für mich gehörte so jemand zu höheren, nahezu unsterblichen Wesen. Sie waren nicht aus Fleisch und Blut, womöglich sogar nicht irdischen Ursprungs. Ihre Worte hatten mit Gravitation und Sternen zu tun, mit Licht und Dunkelheit. Wir, mehrere hundert Kinder, betrachteten diesen Mann auf der Bühne unserer Aula. Er hatte tatsächlich etwas Außerirdisches an sich. Das dünne blonde Haar fiel auf den Kragen seines Trenchcoats. Die Beine hatte er übergeschlagen. Er machte auf mich den Eindruck, dass die Kinder, für die er doch schrieb, ihm gleichgültig blieben. Womöglich verfasste er diese Texte gar nicht für sie oder nicht für jene, die hier vor ihm saßen, sondern für noch Ungeborene oder längst Verstorbene. Zu Hause erzählte ich Vater, dass ich dieses Buch über Räuberhelden im mittelalterlichen England lesen wolle. Das graue Licht schimmerte durch die Glastür des Balkons, vor der Vater stand und hinausschaute. Er antwortete, dass ich keinen Grund hätte, von den halbgaren, letztlich gestohlenen Erzählungen des Westens beeindruckt zu sein. »Aber ich will sie gerne lesen«, sagte ich. »Das ist Schwachsinn«, rief Vater. »Ich bräuchte solche Märchen nicht, die mich vor falschen Götzen knien ließen. In mich selbst sollte ich blicken. Dort lägen die Geschichten vergraben.« Mutter sagte, alles ist für den Menschen. Das galt für Mandelentzündungen, Windpocken, Durchfall und Liebeskummer. Alles für die Menschen. »Wer bestimmt das?«, fragte ich. »Gott.« »Warum hat Gott das so gewollt?« Wir brauchen Mandelentzündung, damit wir glücklich sind, wenn wir morgens aufwachen und schmerzfrei schlucken. Alles für die Menschen galt auch für Autounfälle, Fahrradunfälle und Unfälle im Haushalt. Es galt nicht für Erdbeben und Flugzeugabstürze. Zumindest sagte Mutter es dann nicht. Es galt auch nicht für das Stürzen von der Leiter, wenn man allein zu Hause war. Denn Einsamkeit sei nur für Gott, nicht aber für Menschen. Deshalb habe Gott erst die Tiere für Adam geschaffen und dann, als es nichts an der Einsamkeit änderte, seinesgleichen. Es galt auch nicht für eine Mittelohrentzündung, wenn man trotz empfindlicher Ohren tauchte. Aber es galt für Fieber und Erkältungen. Und das war hilfreich. Denn was für die Menschen bestimmt war, das ertrug ich leichter als die Dinge, die nicht für die Menschen waren. Vaters erstes Fallen war für die Menschen. Vaters zweites Fallen war ein Erdbeben. Aus mir würde kein Muslim mehr werden. Aber das sei seine Schuld und nicht meine. Am Tag des jüngsten Gerichts müsse Vater Rechenschaft ablegen vor Gott, weshalb er sich keine Zeit für mich genommen habe, sodass ich von unserem Glauben abgekommen sei, ihn nie erlernt oder auch nur verstanden hätte. Er werde irgendwann sterben und auch meine Mutter könne nicht ewig leben. Und dann gäbe es nichts mehr, was mich mit unserem Glauben verbinde. Selbst wenn ich mir einiges selbst beibringen, den Koran lesen, die Biografie des Propheten studieren würde, wäre es wohl kaum der Islam, wie er, mein Vater, ihn auch schon seit langem, seit Jahrzehnten nicht mehr praktiziere. Wir liefen gerade am Zaun des Hofs meiner Grundschule entlang. Das Klettergerüst, auf dem in den Pausen die Mädchen turnten, stand verlassen da. Was Vater sagte, kam mir schrecklich vor. Während wir zusammen die Straße in Richtung Kreuzung hinunterliefen, wo wir in die Kollenrothstraße abbiegen würden, sagte er, dass selbst dann, wenn ich es schaffen würde, an die Religion meiner Eltern anzuknüpfen, meine Kinder dies nicht tun würden. Vater sagte, ich habe es nicht besser gewusst und nichts dafür getan, es zu verhindern. Aber hier in Deutschland reißt die Kette unserer Kultur. In dem Moment flogen schwarze Vögel auf und zogen über das Dach der Schule. Ich fragte meinen Vater, welche Religion Tiere hätten. Waren sie auch Muslime? Natürlich, sagte Vater. Alle Tiere sind Muslime. Sie kommen auf direktem Weg ins Paradies, wenn sie sterben. Einzig der Mensch wird geprüft, indem er über einen haardünnen Faden balancieren muss und nur mit reinem Herzen die Hilfe der Engel bekommt. Aber die Herzen aller Tiere sind rein. Deshalb müssen sie nicht geprüft werden. Werden mir die Engel auf diesem Faden nicht mehr helfen, wenn ich unsere Religion vergesse? Doch, sagte Vater, auch dein Herz ist rein und die Engel werden dir helfen. Er hingegen, er, mein Vater, werde vermutlich fallen. Er werde nicht immer da sein, so sei es nun einmal für die Menschen bestimmt. Er sagte, im besten Fall sterben die Eltern vor den Kindern. Und ihre Aufgabe ist es, die Kinder darauf vorzubereiten. Deshalb wirst du beschnitten. Ich habe ein Bild von meiner Vorhaut, dessen Richtigkeit unwahrscheinlich ist, nämlich, dass sie von zwei winzigen weißen Knochen, die ein Kreuz bilden, aufgehalten wird. Ich meine Vater damals gefragt zu haben, was es mit diesen Knochen auf sich habe. Immerhin handelte es sich um die einzigen, nicht von Haut und Fleisch verdeckten, also für mich sichtbaren Knochen meines Körpers. In diesem Gespräch, das womöglich niemals stattgefunden hat, sagte Vater, das ist unwichtig, das kommt ohnehin bald alles weg. Ein unumgänglicher Schritt, um ein Mann zu werden. Aber bin ich kein Mann? Nein, du bist ein Kind. Und nach der Beschneidung werde ich ein Mann sein. Richtig. Das heißt aber nicht, dass ich dann nichts mehr zu lernen hätte. Im Gegenteil. Es sei nur der Beginn meines Lebens als Mann. Tut das weh? Sehr, sagte Vater. Das Schmerzhafteste, was ein Mensch erfahren kann. Nur ein Kind zu bekommen, ist wohl heftiger. Wenn ich das hinter mich gebracht hätte, müsse ich nichts mehr fürchten und könne mich allen Herausforderungen des Lebens stellen. Vorerst sei er für mich da und bewahre mich. Vater sagte, er verachte Cowboys. Er sagte das, wenn wir an Samstagen Western im Fernsehen schauten. Vater sagte, die Kommunisten sind Idioten. Vater sagte, du kannst Millionär werden, wenn du wirklich willst. Er sagte, Gewalt ist nicht gut, aber wenn du in so eine Situation gerätst, musst du schnell reagieren. Er sagte, deine Mutter ist die bessere Mathematikerin, auch wenn ich der Ingenieur bin. Er sagte, deine Mutter opfert sich für dich auf. Weißt du das zu schätzen? Er sagte, du schadest dir selbst, wenn du eingeschnappt bist und auf eine Geburtstagsfeier verzichtest. Er sagte, du lebst zwischen zwei Wattebällchen. Ich bin im Dreck der Gassen meiner Stadt aufgewachsen. Er sprach mit mir über Begehren, sagte, nichts sei besser, als mit einer Frau zu schlafen, von der man Wochen oder Monate lang geträumt habe. Ich sagte ihm, dass ich die Augenbrauen der Frau im Film, den wir zuletzt gemeinsam gesehen hatten, so schön fand und mich fragte, wie sie wohl nackt aussehe. Er sagte, Eleganz zeigt sich nicht an Nacktheit, sondern an ausgewählter Kleidung, der Art, wie sich jemand bewegt und an den Worten. In den 10 Jahren, in denen mein Vater nur noch mit den Augen sprechen konnte und nicht mehr mit dem Mund, in den Jahren nach seinem Fallen, sprach ich nur noch auf Türkisch zu ihm. Ich hob die Stimme, damit er mich hörte. Sein Türkisch war in gewisser Weise mein Deutsch und mein Türkisch so gesehen sein Arabisch. Die Sprache, die uns mit unserer Mutter verband und die eine andere Sprache war als die, mit der wir durchs Leben schritten und nach uns selbst suchten. Deutsch war die dritte herznahe Sprache, über die mein Vater verfügte. Immerhin war er in seinen 20ern nach Deutschland gekommen und hatte den Großteil seines Lebens hier verbracht. In den Jahren des Alleinseins in Deutschland, stelle ich mir vor, hatte Vater fast gar nicht gesprochen. Doch wenn er sprach, muss das Deutsch gewesen sein. Es war also auch die Sprache seiner Einsamkeit und saß vielleicht dort, wo Schriftsteller auf ihre Schreibsprache stoßen. Auch ich erlernte irgendwann eine dritte herznahe Sprache, nämlich in den Monaten in Paris, nach Vaters Tod. Aber Französisch blieb eine Fremdsprache für mich, wenn auch eine mir nahe, eine, in der die Stimme meines Vaters mitklingt. Denn ich erinnere mich, wie gerne mein Vater Französisch gesprochen und wie er sich einmal bemüht hatte, mir einige Wörter beizubringen. Wir waren nach Disneyland in Paris gefahren, meine Eltern, ich und eine weitere Familie mit ihren zwei Kindern. Eine furchtbare Reise. Meine Eltern hatten sich zerstritten und mein Vater weigerte sich, in Paris zu übernachten. Und so waren alle erschöpft und am Ende ihrer Nerven gewesen. Für eine kurze Rast hatten wir im bereits abenddunklen Paris gehalten. Vater und ich liefen eine Straße hinunter und ich war fasziniert von den Gebäuden, die aus einer anderen Zeit stammten. Für ein Kind, das in Hannover in einem Nachkriegsbau aufwuchs, in jener Stadt also, die im Zweiten Weltkrieg zu 90% zerstört worden war, bargen diese Häuser etwas Fantastisches. Vielmehr jedenfalls als Disneyland, wo es vor jedem Zauber einen Ticketschalter gab und in der Feenburg nur Souvenirläden mit Etiketten, Kassen, Quittungen und anderen Symbolen beleidigender Profanität und Entzauberung. »Wo du hinsiehst, Geschichte«, sagte Vater, als wir durch diese Straße spazierten. In der Nähe war die Trasse der Metro zu sehen. Und später, als ich in Paris lebte, suchte ich in der Gegend um Bir Hakeim nach dieser Gasse, durch die ich mit meinem Vater gelaufen war. Uns rannte damals ein Junge entgegen, etwa in meinem Alter, er hatte krauses Haar, war dunkler als ich und sah uns ängstlich an. Mein Vater machte ihm Platz und gab ein Zeichen, dass er sich nicht zu fürchten brauche, dass dieser Mann mit seinem Sohn nachts in einer leergefegten Gasse von Paris völlig ungefährlich war. Der Junge rannte an uns vorbei. »Warum hatte er Angst?«, fragte ich Vater. »Hättest du keine?«, fragte er mich, »nachts alleine?« »Ich dachte, Franzosen sind hellhäutig und haben glattes Haar«, sagte ich. Und Vater antwortete, dass der Junge so wie ich sei, nur dass seine Eltern vermutlich aus Algerien gekommen waren und er in Frankreich lebe und meine Eltern aus der Türkei und ich in Deutschland. Aber letztlich sei er wie ich. Fortan verband ich diesen Jungen mit Paris und nichts symbolisierte für mich das Frankreich meiner Zeit mehr als ein arabisches Kind nachts allein in einer Gasse, umringt von erhabenen Häusern aus dem 19. Jahrhundert. Ein andermal auf dieser Reise, auf den Rolltreppen zu den Eingangsschaltern des Vergnügungsparks, las Vater mir die Wörter auf den Schildern. Bienvenue, entrée. Ich wunderte mich über die Buchstaben, die nicht ausgesprochen wurden. Aber Vater erklärte, daran sei nicht seltsam. Es reiche, die stummen Buchstaben mitzudenken, und schon verändere sich der Klang. Vielleicht hatte er mit dieser kurzen Lehreinheit, bei der es gar nicht darum ging zu lehren, sondern vielmehr darum, etwas miteinander zu teilen, die Struktur in mir angelegt für eine weitere Sprache, eine Vatersprache. Womöglich war das einer der Gründe, weshalb ich später, nach seinem Tod, in wenigen Wochen Französisch lernte und mich in meinen schlaflosen Nächten im Quartier Latin wenig mehr beruhigte als die Stimme Albert Camus. Fast jede Nacht hörte ich die Aufnahme einer Radiosendung aus dem Jahr 1943, in der er Seite für Seite mit einer festen und sicheren, aber nicht unnahbaren Aussprache seinen ersten Roman L'étranger eingelesen hatte. Die eine einzige Frage, die ich meinem Vater stellte, als er nur noch mit den Augen sprach, bezog sich auf die Sprache seiner Mutter. Sprach Großmutter Türkisch? Vaters Augen blickten nach oben, was Nein bedeutete. Sprach sie Arabisch? Vater schloss die Augen für einen Moment, sein stimmloses Ja. War sie Araberin? Vaters Augen zeigten nach oben. Kurdin? Vater schloss die Augen. Sprach sie Kurdisch? Vaters Augen zeigten nach oben. So glaubte ich, verstanden zu haben, dass meine Großmutter, die ich nur ein einziges Mal gesehen hatte, nämlich bei meiner ersten Reise nach Mardin, Kurdin war, die aber weder Kurdisch noch Türkisch sprach, die niemals lesen oder schreiben gelernt hatte und deren Muttersprache Arabisch war. Mutter sagte, es sei fraglich, dass mein Vater mich richtig verstanden hätte. Ich hatte meinem Vater diese Frage Ende der 90er Jahre gestellt. Der Bürgerkrieg in der Türkei hatte seinen Zenit gerade überschritten und auch in unserer Wohnung in Hannover für heftige Ausbrüche gesorgt. Politische Auseinandersetzungen, bei denen meine Mutter von Separatismus sprach und ich von Auflehnung. Der Konflikt in der Türkei reichte bis in unsere Küche, ohne dass es dabei je um den ethnischen Ursprung unserer Familie ging, denn es war nie Thema gewesen. Das Wort Kurde hatte ich zum ersten Mal in der Tagesschau gehört. In dem Sommer, in dem mein Vater zweimal fiel, lernte ich Gitarre spielen. Auch vorher hat es Versuche gegeben. Ich muss etwa 10 Jahre alt gewesen sein, als meine Eltern mir im Musikfachgeschäft Bornemann in der Königstraße eine Akustikgitarre kauften, auf der ich heute noch spiele. Ich erinnere mich genau, dass es eine Gitarre für 300 Mark und eine für 500 gab. Der Verkäufer sagte, man müsse spüren, welche Gitarre zu einem gehöre. Und ich bildete mir eine tiefe Verbindung zu der 500-Mark-Gitarre ein. Mein Vater, der niemals auch nur einen Pfennig zu viel ausgab, dessen deutsche Lieblingsredewendung lautete, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert, atmete tief ein und zählte die 5 Scheine auf den Tresen des aus seiner Sicht gewieft, aus meiner Sicht wohlwollend lächelnden Verkäufers. So standen meine Eltern zwischen lauter Musikinstrumenten wie in einem Garten und schauten sich um, als wären Pflanzen gewachsen, die sie nicht kannten, aber über die sie sich verhalten freuten. Ich fühlte mich dort wohler als in einem Spielzeuggeschäft und wäre am liebsten geblieben. Nur die Fähigkeit, all diese Instrumente zu spielen, fehlte mir noch. Eigentlich kann ich mich nicht genau erinnern, ob mein Vater wirklich tief einatmete angesichts der 5 statt 3 Scheine. Es könnte sein, dass er an jenem Tag in diesem Musikgarten voller Liebe und Freude 500 Mark zahlte und auch keine Scheu vor 1000 gehabt hätte. Er sagte mir, dass er es bereue, niemals ein Instrument gelernt zu haben. Ein Musikinstrument sei etwas, was einen ein Leben lang begleite. Ein paar Jahre Unterricht oder ein wenig Mühe, sich selbst ein paar Töne beizubringen und schon begleite einen die Musik ein ganzes Leben, 60, 70, 80 Jahre lang. Ich stellte mir Musik als eine Gefährtin vor, die einem nicht von der Seite weicht, wenn man sie einmal verstanden hat. Eine Sprache, ein Mensch, sagte Vater. Ein Instrument, ein Freund. Bevor mein Vater fiel, lernte ich 2 Lieder auf der Gitarre. Letztlich nur eines, denn das erste war lediglich die Blues-Kadenz, die sich auf leeren Saiten spielen lässt. Das zweite und also im Grunde einzige Lied war »When the Saints Go Marching In«. Mein Vater liebte es. Entweder das Lied oder mein Spiel. Genau erfuhr ich das nie. Ich vermute beides, denn mein Versuch, der Mond ist aufgegangen zu lernen, ließ ihn kalt. Andererseits liebte er es auch, wenn ich sanft alle Saiten nacheinander anschlug und sie klingen ließ. Ich fühlte mich von ihm verhöhnt, als täuschte er nur Gefallen vor. Denn die Saiten des Instruments anzuschlagen und tönen zu lassen, war aus meiner Sicht weder Leistung noch Ausdruck von Talent. Heute denke ich, dass diese Lieder und die leeren Saiten, die ich für Vater anschlug, so gut wie die einzige und seltene Form von Musik waren, die es bei uns zu Hause gab. Meine leeren Saiten und die Musikauswahl der Sendung Kölnradiusse. Aber wenn es so beruhigend war für Vater, ihm so gefiel, die leeren Saiten einer Gitarre zu hören, weshalb legte er dann niemals eine Schallplatte auf oder nahm das fernsehgroße Tonbandgerät in Betrieb? Weshalb drückte er nie auf die Play-Taste des Kassettenrekorders? Weshalb hörte ich meine Mutter allenfalls in den Sommermonaten in der Türkei singen? Mit der Gitarre, die meine Eltern mir in dem kleinen Musikfachgeschäft in der Königstraße kauften, kam ein Musikinstrument in ein Haus, ganz ohne Musik, fast ohne Klang. Vielleicht war meine Mutter viele, oder gar nicht so viele, nämlich nur 12 Jahre vorher so in dieses Haus gekommen, wie diese Gitarre, die ich an ihrem ersten Tag in unsere Wohnung versehentlich gegen den Türrahmen schlug und so ihren Lack beschädigte. 2 kleine, rundliche Sprünge. Einer etwas größer als der andere, wie ein Planet und sein Mond. Erst viele Jahre später, nur 3, aber für mich fühlte es sich an wie ein halbes Leben. Also gefühlt ein halbes Leben später wurde das Instrument zu meinem Freund, zu einem verdinglichten Teil meiner Seele. Es war Sommer, es roch nach Meer. An den Abenden flanierten Jugendliche mit unstillbarem Begehren am Strand. Ich war 13 Jahre alt. Mein Vater fiel. Ich lernte auf der Dachterrasse eines Cafés, das Regencafé hieß, von Fremden das Gitarre spielen. Ich trage das Meer in meinem Namen. Ich trage das Meer in meinem Namen. Yunus bedeutet Delfin. Im Umkleideraum des Stadionbads hinter dem Maschsee sagte Vater, während er über den Rand der schmalen grünen Kabinentür zu mir hinabschaute, dass er mich mit zweitem Namen hätte Emre nennen sollen. Dann würde ich Yunus Emre heißen, wie der Dichter. Und er, mein Vater, liebe die Dichtung. Jetzt hieße ich Yunus, wie Meer und Delfin und der Prophet im Leib eines großen Fisches, was nicht weniger schön sei. Ich fragte ihn, ob er und meine Mutter auch Namen hätten. Vater hielt inne. Du kennst unsere Namen nicht? Er heiße Seke und sie Senem. Aber es bestimme uns nicht, was im Pass stehe. Ich wisse jetzt, dass mein Vater auch an den Dichter denke bei meinem Namen. Er möge das. Die unbekannten Namen, die unausgesprochenen Buchstaben. Ich mochte es, mit dem Wasser verwandt zu sein. Meine Lungenflügel waren eingeschlafene Kiemen. Ich war unter Wasser zu Hause. Sowohl im Stadionbad in Hannover als auch im Mittelmeer in Kıskalısı, jenem Sommerort in der Nähe der Mittelmeerstadt Mersin an der türkischen Südküste, unweit von Silifke, wo im Jahr 1190 Friedrich I., eher bekannt unter dem verheißungsvollen Namen Barbarossa, kein geringerer als der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation, ertrunken war. Vorher hatte Barbarossa bereits Konya geplündert und war mit seinem für die damalige Zeit ungewöhnlich großen Heer von 15.000 Mann in das kleine christliche Königreich Kleinarmenien gelangt, in dem die Stadt Seleukia lag, wie Silifke damals hieß. Niemand weiß genau, wie es zu seinem Tod kam. Nachdem er doch von Regensburg bis in die Tiefen des Byzantinischen Reichs geritten war und erfolgreich gegen Turkmenen gekämpft hatte. Vielleicht hatte er gemütlich ein paar Züge im Fluss Salef schwimmen wollen, den mir mein Vater einmal zeigte, als wir in Silifke waren, und der heute Göksu heißt. »Siehst du«, sagte Vater in einem der Sommer vor meinem ersten Schwimmkurs in Hannover, »wie wichtig es ist, schwimmen zu können? Du kannst die halbe Welt erobern und ertrinkst am Ende in einem Fluss mit braunem Wasser. Schwimmen sei sogar wichtiger als Mathematik, aber das erkläre er mir wann anders.« Ich konnte lange unter Wasser bleiben, meine Kiemen aufwecken in den Sommern am Meer. Im Schneidersitz ließ ich mich sinken, bis mein Po den Sand berührte. Unter den Rippeln wohnten grüne Schnecken. Ich öffnete die Augen und schaute nach oben in Richtung Wasseroberfläche, wo die Sonnenstrahlen einfielen. Baumstammdicke Lichtbalken, deren Formen nur für Wasserwesen wie mich sichtbar waren. Ich hatte eine Uhr für unter Wasser, nicht um die Zeit abzulesen, sondern um auch am Festland etwas an mir zu tragen, das zu meiner eigentlichen Heimat, nämlich der Unterwasserwelt, gehörte, jenem grünen Ort, an dem die Stille ein Rauschen war, das Licht gefiltert eintraf und kalte Ströme angenehm meinen Körper erschauern ließen. Ich lief den Meeresgrund mit jener bunten Schweizer Uhr ab. Sie hatte eine Lünette mit Ziffern, die im Dunkeln leuchteten. Ich stellte mir vor, dass unter Wasser eine andere Zeitordnung galt und ich diese mit der Lünette meiner Uhr beeinflusste. Die Uhr nahm ich auch vor dem Schlafengehen nicht ab. Nicht beim Duschen, Sonnen, nicht beim Abendrücken mit Großvater Sinan, dessen weißes Haar zitterte wie Möwenfedern. Vater besaß ebenfalls eine Uhr. Sie hatte ein Armband aus Stahl, das die Härchen an meinem Arm schmerzhaft ausriss, wenn ich sie anprobierte. Obwohl Vaters Arme behaarter waren, schien ihm das nichts auszumachen. Ein zu schwacher Stimulus für sein Schmerzempfinden. Er streifte die Uhr stets ab, bevor er sich an den Mittagstisch setzte, in den Sessel fallen ließ, duschte oder schlief. Er trug sie wie eine Jacke, die man auszieht und an den Haken hängt. »Warum nimmst du deine Uhr immer ab?«, fragte ich ihn einmal. Da krempelte er die Hemdsärmel bis zur Hälfte des Unterarms hoch, hob am Küchentisch sitzend beide Arme und zeigte mir seine nackten Handgelenke. »Ich binde nichts an meinen Körper. Meine Arme sind so frei wie am Tag, an dem meine Mutter mich auf die Welt brachte. Ich werde gehen, wie ich gekommen bin.« Ein andermal saßen Vater und ich auf dem bordeauxroten Ledersofa in unserem Wohnzimmer in Hannover. Ich fragte ihn, ob Uhren teuer seien. »Für mein Alter«, sagte er, »hätte ich eine recht teure Uhr. Eine besondere Uhr, mit der ich bis zu 50 Meter in die Tiefe des Meeres tauchen könne. Mit seiner Uhr sei das nicht möglich, aber er verwende sie auch nicht zum Schwimmen, sondern um die Zeit abzulesen. »Ich tauche mit meiner«, sagte ich. »Ich weiß«, antwortete er, was mich erfreute, denn alle durften, alle sollten wissen, ich war verwandt mit dem Meer. »Wie viel kosten Uhren?« fragte ich. »Das ist unterschiedlich«, sagte Vater. »Eine Uhr ist eine winzige Präzisionsmaschine. Viel Wissen und Feinarbeit gehörten dazu, einen Mechanismus zu bauen, der jahrelang, manchmal jahrzehntelang, die Zeit exakt erfasst.« 20 Mark?« fragte ich Vater. »Das ist viel Geld«, sagte er. »Aber eine Uhr kann auch 20.000 Mark kosten. Nach oben gibt es keine Grenzen.« Ich richtete mich auf dem Sofa auf und umfasste mit meinen vergleichsweise kleinen Händen sein Handgelenk. 20.000, rief ich. Etwas so Kleines. Ich würde mich von äußeren Dingen beeinflussen lassen. Gerade die Tatsache, dass eine Mechanik auf engem Raum präzise funktioniere, mache sie komplex. Hat deine Uhr 20.000 Mark gekostet? Fragte ich ihn. Er verneinte, sagte aber, dass er mir, wenn ich eines Tages mein Abiturzeugnis in der Hand halten würde, eine solche Uhr schenken wolle.